Diese Folge Reisen entstand mit freundlicher Unterstützung der Watten Agenda 2.0. Ein Projekt, das den Tourismus am UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer fördert. Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Liebe Menschen, liebe Reisende draußen in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, aber heute vor allem auch in den Niederlanden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reisen, der Podcast. Mein Name ist Michael Dietz und der andere Mensch, den ihr so liebt, das ist Jochen Schliemann. Hallo Jochen.
Hallo Menschen, hallo Michi. Ich bin's, der Jochen.
Ich habe gleich mal Herzchen verteilt. Wie schön ist das denn? Ich bin ein bisschen aufgeregt, Jochen, weil wir heute ja über eine Region sprechen, die so einen Stempel aufgedrückt hat, so ein Klischee hat. Schlechtes Essen. Beziehungsweise nicht schlechtes Essen, sondern das liegt im Auge des Betrachters, sondern Junkfood, Fastfood. Wenn man an die Niederlande denkt, denken viele vor allem an Frittiertes wahrscheinlich und vielleicht auch an Pommes und schnelles Essen und Bier dazu. Aber mit diesem Klischee, mit dieser Einseitigkeit wollen wir heute aufräumen. Es geht heute um die Niederlande, aber auch ein Stück Deutschland und um Essen. Das sind ja gleich drei Dinge auf einmal, Jochen.
Das geht nun wirklich nicht. Doch, das geht, Michi. Geht tatsächlich. Es ist tatsächlich, ich würde noch einen draufsetzen, es ist sogar eine Wunschfolge eigentlich. Mhm. Denn uns haben ja immer wieder Menschen gefragt, macht mal bald wieder eine Essensfolge.
Ja.
Thema Essen. Wir haben ja eine Folge mal zu japanischem Essen gemacht, so aus Bock. Und das hat für ein wahnsinniges Echo gesorgt. Also für euch, also ihr draußen habt offenbar viel Freude verspürt.
Ja, und wenn ihr Freude verspürt, dann spüren wir natürlich auch Freude. Ja. Das will ich nur noch mal klarstellen.
Ja, genau.
Eure Freude ist unsere Freude.
Wir haben uns kurzzeitig besser gefühlt.
Ja.
Und um Essen und ums Trinken sollen wir wieder was machen. So. Und wir sind ja Kulinariker bei Reisen. Das wisst ihr ja.
Also Essen ist ja immer ein großer Bestandteil unserer Folgen, weil zum Reisen gehört ja Essen dazu, weil wenn wir reisen, gucken wir uns ja Kulturen, Länder, Menschen an. Und die meisten dieser Menschen auf dieser Welt, die essen ja. Das hilft ja meistens beim Überleben. Und wie die essen, was die essen und warum die das essen, hat ja auch viel mit dem Land zu tun und wie die so drauf sind. Und das finden wir natürlich spannend.
Essen ist Kultur, ganz einfach. Ja. Und dieses Land, um das es geht, letztlich die Niederlande, zum Teil zumindest heute, zum Großteil, dieses Land, mit dem verbindet jeder irgendwas oder jede irgendwas von uns, glaube ich. Irgendwas denkt man immer, sei es jetzt Fußball oder man war oft da oder man es ist einfach nah bei, es sind unsere Nachbarn und man ist Gott froh, dass sie existieren. Ich habe immer dieses Gefühl so im Alltag so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dieses Gefühl, wenn man irgendwie gerade mal keinen Bock mehr auf irgendwas hat und denkt so, es gibt ja zum Glück noch Holland. So, also so von wegen, weißt du so, man kann mal eben rüber, es ist nicht so weit weg, gerade für uns in Köln, aber generell ja auch nicht so weit von Deutschland, es grenzt ja wie gesagt an und es ist so ein bisschen anders, so ein bisschen offener, vielleicht auch ein bisschen besser, weiß ich, aber das denken die vielleicht über uns, keine Ahnung, aber die Niederlande, einfach so ein Nachbarland.
Ne? Ja, ich glaube, das denken die auch über uns. Also wir haben ja auch holländische Freunde und Freundinnen, ne? Local Hideaway zum Beispiel, die Esther, mit dem wir da zusammenarbeiten, die schwärmt immer von Deutschland und wenn die dann von den Niederlanden erzählt, dann gehen bei mir dann auch immer so die Ohren auf, weil wir haben so viel gemeinsam und dort ist auch nicht alles so cool, wie es manchmal scheint. Das ist ja immer, das ist immer toll, wenn man hinter die Fassaden gucken kann. Aber es auch manche Dinge sind ganz anders, als wir die vielleicht im Kopf haben oder so als Klischee oder Vorurteile haben.
Ja, und Stichwort Vorurteile, du hast gerade schon gesagt, Essen, Holland, da klickt irgendwas immer im Kopf. Und ich habe zum Beispiel ein paar Freunde von mir gefragt, so was soll ich jetzt machen? Also wir möchten eine Folge machen, die zum Teil zumindest den Schwerpunkt Nahrung, Ernährung und Essen in Holland hat. Und es kamen ganz viele spannende Sachen dabei raus. Und genau das, was du auch gesagt hast, viel Fastfood von Menschen, die dort viel hinfahren. Aber es gibt halt noch so viel mehr. Und es gibt ganz andere Arten zu kochen da. Es gibt fantastisches Essen. Also, dass ich entdecke und von dem ich auch heute erzählen werde. Und wir haben aber auch trotzdem auch uns diese Essensklischees genommen. Also sei es jetzt Kroketjes, Kibbeling, Pommes, Fla, was da alles auch wieder einprasselte an Worten. So, ne? Also ich war in Imbissbuden, ich war in Supermärkten, hab den kulinarischen Keller sozusagen ausgewischt. Aber auf der anderen Seite, ich ging halt wirklich auch essen wie ein König. An Orten, auf die man nicht kommt, das sind nämlich über auch ganz spannende Reisetipps, die da heute auf dich zukommen, Michi. Weil das eine Ecke der Niederlande ist, auf die man nicht zwingend sofort kommt, eine relativ unentdeckte. Und da habe ich mit Menschen geredet, die auch ganz spannende Geschichten haben, die ganz schön sich um das Thema Touristik kümmern, also halt Sachen, Zimmer vermieten oder Essen machen oder was auch immer. Und ich werde mindestens 3 Restaurants nennen, die mir persönlich das Hirnfass rausgeblasen haben vor Leckerheit. Ich gehe in eine legendäre Imbissbude. Ich gebe Reisetipps, wie gesagt, aus diesen Ecken, die man noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Und jetzt kommt auch noch das, was du gerade auch noch meintest, denn wir sind ja in Europa, Michi. Ne?
Also wir sind, ne? Ich denke schon, ja.
Ja, ne? 30 Minuten entfernt von der Gegend, in der ich war, liegt eine andere Gegend, die irgendein Mensch hat da irgendwo eine Staatsgrenze durchgezogen. Auf einmal sind wir dann in Deutschland, wenn wir da hinfahren. Das merkt man zum Glück nicht so doll heutzutage, weil man einfach in Europa ist und eine Grenze relativ leicht überqueren kann meistens. Und dort in Ostfriesland machen wir etwas, was ich auch immer schon machen wollte, sozusagen. Ich habe mir auch noch einen kulinarischen Traum erfüllt. Ich mache eine ostfriesische Teezeremonie.
Hoi. Wir gehen dann, auf der einen Seite diese komplette Panierstraße durch, ne? haben aber auch Fine Foods of the Netherlands und haben aber auch noch Tee, also für das ja, ja auch Norddeutschland steht und wie ja gesagt Europa und da sind ja die Grenzen, die verschwinden ja und haben natürlich auch noch so ein bisschen zum Tee wahrscheinlich, wie ich dich kenne, noch ein bisschen Hashtag vierte Mahlzeit drin.
Aber sowas von vierte Mahlzeit.
Also Alter, ohne Torte gehst du doch da nicht weg, oder?
Ohne Torte gehe ich da nicht mal rein, Alter. Das ist, das auf jeden Fall.
Ich esse vor der Torte noch eine Torte, um Bock zu haben auf die Torte.
Ja, der Plan war wirklich so Mittagessen in den Niederlanden rüber, dann für die Teezeremonie den Kuchen und so nach Ostfriesland und dann wieder zurück, weil ich einfach ich habe das gesehen, dass es genau neben Lander liegt. Ich dachte so, scheiß drauf, Entschuldigung. Lass uns jetzt doch die Grenze egal sein.
Entschuldigung. Jetzt lässt er sich auch noch gehen hier im Podcast. Was ist da los?
Das kann nicht sein. Naja, das steht doch so nicht im Skript, lieber Michi.
Nee. Ja.
Welches Skript? Wir unterhalten uns ja einfach so. Nein, also ich habe diese ostfriesische Teezeremonie wirklich selbst durchlebt und genossen mit einheimischen Omas in Ostfriesland, mit viel Rumrosinen, vielen, vielen Rumrosinen. Hab da noch hier und da noch einen kleinen Klönschnack gehalten, so nennt man das, wenn man sich das unterhält. Ein Klönschnack, ein bisschen geklönt haben wir, einen kleinen Schnack erhalten, ne?
Ja, du bist ja aus dem Norden, ein Klönschnack, alles klar, ja. Noch ein neues Wort, muss ich das googeln oder Klönschnack, gibt es eine Übersetzung, ist das...
Klönen heißt Schnacken, also Klön heißt Reden, sich unterhalten.
Ja,
ne?
Ja.
Also,
aber ich fand Klönschnack ist ja zweimal das gleiche Bedeutung hintereinander, das ist ja, ob das was besonders Norddeutsches ist, ich wusste nichts, deshalb frage ich mal nach, ich bin ja neugierig, ich bin ja auch Journalist. Ich muss ja Fragen stellen.
Du sollst ja was lernen. Du sollst ja auch was lernen von mir. Auf jeden Fall, ich habe sowohl in die ostfriesische Seele ganz tief reingeschaut, als auch in die niederländische. Und von mir aus können wir los.
Ich habe Bock. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich werde aggressiv nachfragen, wenn mir was auffällt.
Knallhart.
Apropos aggressiv nachfragen. Wie geht's denn jetzt los, Jochen?
Ich sitze.
Schon wenn mal. Du eins gut kannst, ist sitzen. Ich habe dich schon laufen gesehen.
Danke.
Bitte.
Das sind 2 Worte meiner Reiseerzählung. Du hast mich jetzt schon wieder gedisst. Aber na gut.
Na, ich habe noch nicht vom Fahrradfahren erzählt.
Ist also, doch gut, jetzt lass mich
super.
Doch. Ja. Also, ich sitze in einem winzigen Nest, 1-2 Kilometer hinterm Deich, in den Niederlanden, wohlgemerkt. Also hinterm Deich ist die Nordsee und 2 Kilometer davon entfernt auf der anderen Seite sitze ich in so einem winzigen Dorf. Einem dieser klassischen roten Backsteinhäuser, die man so kennt. Mhm. Ne? So ein winziges Dorf, 20 Häuser oder so, also wirklich winzig. So ein winziger Binnenhafen ist da um die Ecke. Und hinter jeder Häuserreihe fängt eigentlich schon gleich das Grün wieder an, dieses satte hinterm Deichgrün, weißt du, wo wirklich noch genug Wasser ist, wo es einfach wunderschön grün ist.
Wo man reinbeißen möchte.
Aber wirklich, ne? Da möchte man Kuh sein.
Ja.
Oder Schaf. Und ich sitze an einem Tisch in einem noch leeren Restaurant, an so wirklich so ein klassisches, mich hat das an so wirklich so ein klassisches leeres Restaurant, insofern, als dass ich an diesem Tisch sitze. Alle Tische sind gedeckt, ne? Also so mit weißen, gestärkten Tischdecken, Besteck, so 2, 3, 4 Gläser, ne? Weingläser und so, alles da und so. Alles ist bereit, nur der Laden hat noch nicht auf, aber ich durfte zum Glück schon rein, weil ich mich vorher gemeldet habe. Und es ist so ein sonniger Spätherbsttag. Also es ist eigentlich schon relativ kühl, aber die Sonne scheint an dem Tag, ist sehr gnädig mit mir und fällt so durchs Fenster durch. Und vor mir sitzt ein Typ, ein lieber Kerl namens Stefan, in Kochuniform. Und vor mir steht was Violettes. So. Das werde ich nicht vergessen. Also du hast dieses saubere Restaurant, diese klare Sonne, durch diese sauberen Fensterfeld in dieser schönen Umgebung, die sehr, sehr dörflich ist. Und vor mir steht irgendwie was ich so, eigentlich eher so, in so einem Edellokal in der Großstadt so vermuten würde. 6 Versionen von Violett habe ich es jetzt einfach mal genannt. Mhm. Er musste auch lachen, als ich es ihm gesagt habe. Es war ein Holunderbeersorbet auf Holunderkompott und getrennt durch eine so eine dünne, knackige Schicht dunkler Schokolade. etwas Jasmingeschmack habe ich gehabt. Dann weiße Schokolade ist da auch noch so untergebracht. Irgendwo Buttermilcheis, cremig fast wie Sahne, von den Kühen um die Ecke übrigens. Und alles obendrauf noch verziert mit einem selbstgemachten violetten Macaron.
Alter.
Bumm. Ja, so. Ich sitze, ne?
Also in du wärst ja auch umgekippt. Also das ist ja was, wo man wegkippt, wenn man das sieht, ja.
Ich habe Bilder gemacht, stell ich bei Instagram mal. Du kennst mich ja, ich bin ja auch so ein Essensfotografierer manchmal.
Ja, immer.
Das war ein schöner Moment. Ich bin davor, bin ich so, weiß nicht, was bin ich da hingefahren aus Köln? Das ist so 3 Stunden gewesen sein, ich weiß nicht mehr genau. Und natürlich, das weiß ich, die ewige, die anstrengende Fahrt oder was auch immer. Aber es war eine Belohnung, die schöner nicht hätte sein können. Es war einfach ein Traumambiente. Und es schmeckte halt abgefahren, unendlich lecker. Und es waren so viele Konsistenzen und Facetten. So. Also es war cremig, es war knackig. Es war zart, es war süß, aber nicht zu süß, was ganz wichtig ist für mich. Unendlich fruchtig, aber null sauer, was auch sehr wichtig ist für mich. Und fast alles, von dem ich jetzt sprach, bis von mir aus das Kakaopulver oder so, stammte aus dem Vorgarten oder der Koppel nebenan.
Also alles aus den Niederlanden.
Sozusagen, also zumindest hat er es da angebaut. Ja. So, also das soll keine weiten Wege machen. Ich erkläre gleich noch das Prinzip dahinter, also da gibt es tatsächlich einen offiziellen Verein. Stefan selbst ist Koch, offensichtlich, hat woanders gearbeitet, also klassische Gastro, hat viel erlebt in großen Städten, in großen Läden, ist ungefähr so alt wie wir, denke ich mal, also so Mitte 40 oder so. Mhm. Und ist jetzt halt wieder hier und hat mit seiner, in diesem Dorf, das heißt Mühlenrei, hat unser, wir haben einen Kollegen, Michael und ich, der heißt Marc, der hat mir das sogar noch aufgesprochen, per Sprachnachricht, der ist Holländer, der hat euch gefragt, kannst du mir da nochmal eben einsprechen, Mühlenrei.
Okay. So.
Und zusammen mit seiner Frau Simone hat Stefan dieses Haus gekauft im Nordwesten der Niederlande, in der Provinz Groningen tatsächlich, so heißt
es. Ach, in Groningen, ja toll.
Ja genau, da sind wir. Da sind
super,
wir,
da war ich auch schon mal, toll. Ja?
Im Nordosten der Niederlande, genau. Und es ist letztlich, wie gesagt, dieses Haus, das man sich vorstellt, ist so zweistöckiges Backsteinhaus. Oben haben die 3 Zimmer ausgebaut zum Vermieten. Sehr, sehr schön hat er mir gezeigt, wirklich für relativ wenig Geld. Das ist so dieses klassische Küstenprinzip. Auf der Küste, nicht auf den Inseln, sondern an der Küste selbst, auf dem Festland, ist es oft nochmals noch günstiger. Und unten ist dieses Restaurant. Und das heißt Herberg Restaurant Mühlenrei. So, mit offenem Weinkeller geht so eine kleine Treppe runter, aber du kannst halt schon reingucken, die Dielen knatschen, verwinkeltes Haus, hinten geht's zum Garten raus, da ist im Sommer auch Betrieb, hat er mir alles gezeigt und als er mir das zeigte, ja, wirklich ein schöner Ort, also eine Neighborhood, also es hat mich so in so einen englischen Hintergarten, also einfach so nebenan wohnen dann noch Nachbarn, so, ne, es war halt nur ein Restaurant, so, nicht so eng beieinander, weil halt Platz da ist. Aber auf jeden Fall war es eher so ein Garten. Und ich stand auf einmal halt mit ihm in diesem Kräutergarten. Und auf einmal esse ich Blätter von irgendeinem Strauch. Der hat mir die einfach gegeben. Er so, hier ist mal. Ich so, Alter. Ne? Dann irgendwelche Blüten, die schmeckten wie Radieschen, also leicht scharf. Samen, die schmeckten wie Kapern. Ich rieche, ich schmecke. Da ist auch, kennst du, also Acerola ist jetzt natürlich keine europäische Pflanze.
Ne? Aber die wächst da?
Genau, die hat er da angebaut, die wuchs da.
Alter, ja.
Und ich glaube, wenn du Vitamin C willst, wenn du davon ein bisschen was isst, bist du erstmal für ein Jahr versorgt. Also höchster Vitamin C-Gehalt on Earth, glaube ich. Und wie gesagt, eigentlich in wärmeren Regionen, aber hat er halt da auch angepflanzt. Und er hat das halt das meiste, was er genommen hat und genutzt hat, hat er halt aus diesem Garten. Und er geht da halt fast jeden Tag rein und holt die Zutaten. Und er geht auch alle 2 Wochen wieder rein und guckt, was halt gerade ist. Weil, wie sich das gehört für so ein Restaurant, jedes Menü, egal was ich jetzt erzähle, also das, was ich da gerade gegessen habe, das wird es da dann im nächsten Sommer nicht mehr geben oder so, weil alle 4 Wochen ändert sich das Menü.
Also saisonal, regional at its best.
Genau so. Und der hat ein Menü, ne? Also es gibt, du kannst jetzt nicht à la carte essen oder so, es gibt ein kleines Menü und ein großes Menü, auch für Kids passt der natürlich was an und so, aber da gibt es jetzt nicht viel Auswahl, sondern man vertraut ihm, das ist der Deal. So, kann man auch, habe ich festgestellt. Und es gibt eine Regel, die einige der Menschen haben, die ich auf diesem Trip getroffen habe, nämlich diese 80-20-Regel. Die hat er mir so erklärt, 80-20 heißt das Verhältnis von vegetarisch zu tierischen Produkten. Also 80% vegetarisch, pflanzlich und 20% tierische Produkte. So. Oder halt 80% regionales und 20% anderes. Das heißt, man ist jetzt nicht total extrem, aber man hat halt ganz klare Schwerpunkte. Aber wenn man mal was braucht, nimmt man sich das auch, um halt das Geschmackserlebnis möglichst gut zu machen und es auch ein bisschen interessanter noch zu halten. Aber auf jeden Fall eine klare Linie, die schon relativ extrem ist. Und Geschmackskontrolle, ganz offiziell, ist die Familie.
Jetzt kommt die Geschmackspolizei. Das ist mein Sohn, meine Tochter. Ja, das ist gut. Meine, also er kocht dann quasi erstmal, wenn er so ein Menü macht, wahrscheinlich erstmal für die Familie und die sagen, ja, Fadi, das ist aber nichts.
Genau, und er ist halt komplett, er ist permanent drauf, sozusagen, im positiven Sinne. Er meint, er träumt nachts von neuen Gerichten. Er baut selbst 4 Sorten Kartoffeln inzwischen an, weil er so viel Bock drauf hat, weil er mal eine violette wollte. Der baut noch eine violette Kartoffelart an. Und ja, so.
Für deine Vorspeise also der,
da. Ja, war da auch Kartoffeln drin? Gute Frage.
Aber wenn es violett, vielleicht irgendwo eingebaut, keine Ahnung. Ja,
ja, ich, vielleicht als Mehl oder so, kann ja sein. Also Kartoffelmehl geht ja auch. Auf jeden Fall, ne? Also viel nachdenken, viel kreieren, Kinder, aber auch dann der sehr bodenständige Kontrollgremium, halt die Familie. Und er ist halt Idealist und es könnte viel leichter für ihn sein. Ne? Also ich meine, der könnte in der Stadt arbeiten, einen festen Job haben und so, weil die wollen das da. So. Und seine Frau arbeitet übrigens auch mit. Die hängt ganz tief im Betrieb mit drin. Wollen wir nicht so tun, als wenn er das alleine macht. Das wäre lächerlich.
Ja, ja.
Und weißt du so, dann sind wir so fertig im Garten und setzen uns nochmal hin und irgendwie trinken Käffchen oder so. Und dann gehen wir irgendwann zum Ortsrand. Sagt er, lass uns mal kurz da lang. Also zum Ortsrand heißt 30 Meter. Also ist ja nichts. Ne? Also ist ein winziger Ort. Da ist so ein riesiger Garten, so eine Streuobstwiese, so Büsche. Da ist dann halt, da hat er diverse Blüten und Früchte mir auch wieder gezeigt, die ich auch alle probieren durfte oder musste teilweise. Dachte ich so, meine Güte, was esse ich hier eigentlich alles? Aber mir ging es gut danach. Also da wachsen Sachen wie Sanddorn, Hagebutte, anderes Obst und so. Und in Sichtweite ist es Meer. Ne? Und da gibt es dann halt in einem Deich natürlich Muscheln. Also Jakobsmuscheln, Krabben, Fisch und so weiter. Alles ist irgendwie da. Und er meinte, die Leute, die bei ihm vorbeikommen, sind natürlich Leute aus der Gegend, die so leben wollen, die so essen wollen. Und auch Leute, die oft auch stoppen, wenn sie auf dem Weg zu den Inseln sind. Also nach, weiß ich, Texel, Ameland oder was auch immer, diese westfriesischen Inseln in Holland. Die bleiben dann meistens eine Nacht. Und ich habe dann, also das wird sich auch im Laufe dieser Folge noch erschließen, ich habe dann gemerkt, wenn du jetzt wie in Deutschland auch manchmal nicht so viel Geld für die Insel ausgeben willst oder denkst, ich will mal was anderes oder was auch immer, ich will nicht auf die Insel. Auf der Ecke, Groningen und die andere Provinz heißt, glaube ich, tatsächlich Friesland. Ich gucke gleich nochmal nach. Da kannst du locker 2-3 Tage verbringen, sowohl auf der deutschen als auch auf der niederländischen Seite und fantastisch essen und wirklich gut pennen. Dazu kommen wir auch noch und sehr viel spannende Menschen treffen, wie halt den Kollegen hier.
Und du hast halt nicht dieses Inseln ja auch toll, aber es ist teurer, es ist mehr los, ne, weil es auch ein bisschen fancier ist dann teilweise. Und da an der Küste, das habe ich ja damals in Ostfriesland auch so gespürt und kennengelernt. Es ist halt ein bisschen bodenständiger und manchmal halt auch einfach echter.
Und es ist Platz für Ideen, ist mir aufgefallen. Also da stehen natürlich jetzt nicht 33 leere Häuser nebeneinander, weil es die gar nicht gibt, weil da gar nicht 33 Häuser stehen meistens nebeneinander. Aber wer will, also ich habe so viele Menschen getroffen, die da es geschafft haben, sowas umzusetzen, wie Stefan das jetzt in dem Fall gemacht hat. Ein guter Tipp vielleicht noch, der sei erwähnt, der hatte so ein Wappen oder so ein Aufnäher auf seiner, seiner Koch-Uniform.
Ja.
Eurotok stand da drauf, also Euro wie Euro und dann Tok auf Französisch, T-O-Q-U-E-S, TOC, Eurotoc. Mhm. Das ist halt letztlich so eine Art Ehrenkodex von Köchen. Gleich wird es interessant, ich erkläre das nur kurz. Die sich halt diese 80-20-Regel zum Beispiel verschrieben haben. Also Verwendung jahreszeitlicher, frischer, unverfälschter Produkte, traditioneller Rezepte, Fortbestand regional erzeugter Produkte und so. Alles gute Sachen. Und das Geile ist, die haben halt natürlich eine Seite, vor allem in den Niederlanden habe ich es schnell gefunden, die der perfekte Restaurant-Guide ist, weil natürlich nur geile Läden da drin stehen.
Ja, das ist natürlich super. Es gibt ja alle möglichen Labels und manche sind ja auch völliger Blödsinn und irgendwie so erfunden, aber es gibt halt auch einfach Labels beim Wein ja auch und so. Wenn du weißt, das Label ist gut und man hat ein bisschen recherchiert und dann ist das wirklich wie ein Reiseführer, ne?
Ja, und das ist, ich weiß gar nicht, ob ihm das oder denen das, weil ich habe das auf manchen Seiten, die haben so europäische Unterseite in manchen Ländern, auch die deutsche habe ich, das ist keine Kritik, aber da habe ich es nicht so schnell gefunden, die Liste der Restaurants. Und die haben auch nicht so ein Ding, so ein Kartenservice, wo du so raufklickst, also so ein Landkartenservice, wo du so raufklickst und genau siehst, wo auf der, in der Ort, in dem Ort, in dem du gerade bist. Also das ist nicht auf Touristen ausgelegt, sondern die haben nur eine Liste der teilnehmenden Restaurants, aber die Mühe lohnt sich.
Ja, ich bin da draufgegangen. Es ist wirklich, also da ist von Bochum bis Winterberg, Oberursel, Esslingen, München. Das ist so eine wilde Liste, die ist nicht so gut geordnet, aber wenn das ein gutes Label ist, ist das wirklich ein schöner Führer, ja.
Genau, und die Suche lohnt dann. Und das ist dann halt der Schritt, den man dann auch gerne geht. Also ich habe es einfach für mich als guten Tipp mitgenommen, habe ihm das auch gesagt, mega, da kann man noch viel mehr draus machen. Aber er wollte jetzt auch gar nicht, er muss auch arbeiten. Aber auf jeden Fall.
Hast du genervt, Jochen? Nein.
Nein, gar nicht. Also ich glaube, er fand das auch ganz nett, dass ich dabei grüße auf jeden Fall dahin. Bevor wir jetzt abheben. Ne? Ja. Also die Niederlande ist natürlich auch, und das haben wir vorhin auch schon gesagt, Pommes, anderer Kram, da kommen wir auch gleich noch hin. Und vor allem das Witzige war, er meinte auch so, Meister, meine Kinder kriegen einmal pro Woche Pommes. Wollen wir mal nicht so tun. Ne? Ja. Also ist jetzt, Pommes sind übrigens ein super regionales Essen, by the way.
Nee, Pommes ist vegan. Pommes ist Gold. Ja. Ne? Also
Pommes ist richtig geil.
Ey, Pommes ist eines der geilsten. Wer Pommes erfunden hat, ob er oder sie, ne, meine höchste Verehrung, weil Pommes gehen immer.
Das stimmt, ja, ist immer eine Lösung, auf jeden Fall. Ja. Nein, aber wie gesagt, wir gehen ja heute den ganzen Weg. Und deshalb fahren wir jetzt, würde ich mal sagen, verlasse ich so langsam diesen wunderschönen, sonnigen, einsamen Ort hinterm Deich. Und wir fahren jetzt langsam mal an einen anderen Ort, um ein anderes Extrem, aber mindestens genauso fasziniert der niederländischen Küche aufzutun. Auch in dieser Region, Groningen und Friesland.
Dann leg mal los, mein Freund. Du musst das jetzt ja auch immer weiter toppen, ne? Weil das wird jetzt schon echt schwer, weil ich jetzt schon Bock auf diesen ersten Laden habe. Und nicht, ja, nur, nicht nur auf Pommes, ich will dieses Violette und ich will diesen Sanddorn und ich will. Komm.
Ja, mit dem Nachtisch anfange ich, kenne ich doch. Ja, also nein, aber also von hier, also von dieser wunderbaren Natur, dem Dörflichen irgendwie, fahren wir vorbei an der Unterkunft übrigens, von der ich gleich noch erzähle, die mega ist. Aber wir machen kurz einen Abstecher in die Hauptstadt der Provinz Groningen und die heißt überraschenderweise Groningen!
Das ist so. Surprise, surprise.
Ja. Ja, das war jetzt echt ein Knaller von mir, fand ich. Da habe ich auch darauf hingearbeitet, auch mit dem Tusch und so. Das ist,
du hast geliefert. Ich hab gefordert und du hast direkt geliefert. Das finde ich das Tolle an dir. Deshalb arbeite ich so gern mit dir und lebe ja auch einen Teil meines Lebens mit dir und reise mit dir, ne, weil du einfach sofort lieferst. Unter Druck bist du am besten.
Weißt du noch, neulich, als du mich 2 Wochen lang nicht erreicht hast, da habe ich die Stelle vorbereitet.
unser Jochen ist so ein bisschen langsamer, aber wenn man Zeit gibt, dann ist gut.
Ja, so ist das. Wie Pink Floyd. Das dauert ein bisschen, aber dann kommt man nicht mehr von los. So, egal. Knapp 250.000 Einwohner, Groningen. Kurz mal Hardfact-mäßig. Klassische niederländische Stadt, klassische Studierendenstadt vor allen Dingen. Also auch wieder viel roter Backstein, enge Gassen, so zweistöckige Reihenhäuser, aber enger beieinander. Sie war es ein bisschen aus wie in Großbritannien oder so, als ich durch manche Straßen da so gelaufen bin. Also wirklich
das,
toll.
Das finde ich ja da oben im Norden der Niederlande. Das passiert mir oft, dass ich denke, mein Gott, ich bin in Südengland. Das passiert, finde ich, total oft, dass das vom Style her und vom Aufbau der Orte total ähnlich ist.
Ja, tatsächlich. Also wir hatten ja auch einmal dieses Ding, ich weiß gar nicht, ob das auch in Südengland so ist, aber diese eine Eigenschaft der Ecke, Niederlande, Belgien und so, ist halt, dass die Fenster ja auch der Wohnzimmer so nah am Fußweg sind. Du hast das Gefühl, du stehst 30 Zentimeter neben deren Fernseher sozusagen.
Ja.
Aber da war es halt noch irgendwie südenglischer sozusagen, weil halt die so Hauseingänge mit so 2-3 Stufen nach oben waren. Wie gesagt, so Backsteingebäude. Da sitzen die dann so alle drauf. Also das war ein schöner, sonniger Herbsttag, wie gesagt. Die saßen dann alle draußen in der Sonne. So, also alle so, das Leben war irgendwie so halb draußen vor der Tür von diesen Studenten-WGs oder so. Es war einfach schön. Es gibt da auch kleine Grachten, so wenn du Richtung wirklich Innenstadt kommst, ein kleiner Mini-Hafen mit so ein paar Segelschiffen, Binnentransportschiffe und so. Also wirklich, klar, es gibt auch ein Industriegebiet, Groningen, da muss man auch erstmal durch. Das hat auch ein bisschen genervt, weil da halt so eine Brücke ist, die so rauf, also wirklich so noch Verkehr über so eine Brücke ist, die sich teilweise nochmal anhebt, damit das Schiff durchfahren kann, dann wieder runtergeht, damit die Autos fahren können und so. Also es ist ein bisschen aktig gewesen, da reinzukommen, aber das kam mir wahrscheinlich nur so vor, weil ich gerade aus der entspannendsten Ecke der Welt kam. Aber dann bist du da, ein bisschen in dieser kleinen Innenstadt und an einer Hauptstraße, aber da war auch so ein klassisches Reihenhaus oder so, war dann irgendwann die Cafeteria Koning. So. Cafeteria Koning. Meinte tatsächlich unser Kollege Marc, mit dem wir manchmal was zu tun haben, meinte so, pass mal auf, fahr da mal hin. Wenn du niederländisches Essen willst, dann musst du dahin, wenn du alles willst. Vor allen Dingen in der Region, Groningen und Friesland. Ja. Also aus der Ecke ist das wohl ganz speziell, was jetzt kommt. Also das ist ein Feature-Dish. So,
ja. Okay.
Das ist ein Imbiss, ne? Der wurde mir, wie gesagt, allerdings wirklich, also sieht aus wie einer von vielen, aber wurde mir halt von vielen Leuten, die ich danach auch noch gefragt habe, ja, kenne ich und so, irgendwie diese Cafeteria Koning und so, da musst du unbedingt hin, also viel bestätigt. Komm da so an, park das Auto davor an so einem Tisch, so ein paar Arbeiter in der Pause, war halt mittags, ne? Also so Blaumann-mäßig, wirklich Handwerker, die kurz was essen wollten, drin Stehtische, ein Kühlschrank mit Softdrinks und Bier, Kacheln überall, du weißt genau, was ich meine, so ein klassischer niederländischer Imbiss. So. Und in der Auslage natürlich alles noch nicht fertig gegart, noch nicht fertig frittiert, Krokettjes, Frikandel, auf der Karte 10 Sorten Pommes, 10 Sorten Soßen, mein Gott. Ne? Also so
Niederlande Soßenparadies. Also bei uns zu Hause gibt es jemanden, der Soßen liebt, also ich. Und ich besetze locker ein Drittel des Kühlschranks, um ein Team zu werden. Ich besetze locker ein Drittel des Kühlschranks mit verschiedensten Soßen, Senfsorten und so Kram.
Ernsthaft?
Ja, ich bin der Soßenexperte. Ich bin der selbsternannte Soßenexperte. Also von irgendwie indonesischem Ketchup, der ganz dunkel und scharf ist, bis hin zu irgendwelchen Sößchen, irgendwie süß Feigensenf. Also Ich kann da rechts für links. Ich finde alles, was man mit Soße essen kann, toll.
Mega, das müssen wir mal machen. Da müssen wir Pommes-Party machen.
Ey. Ja, Pommes-Party. Ja, deshalb liebe ich Pommes, glaube ich, auch. Weil Pommes ja als Grundding ja schon mal toll ist. Pommes geht immer. Man kann bei Pommes auch viel falsch machen, finde ich. Also es gibt es gibt Pommes, die einfach fantastisch sind. Es gibt Leute, die können selbst Pommes machen, wenn die Pommes schnitzen. Und wenn man da gute Kartoffeln benutzt und gutes Öl, die richtig frittiert in einer richtigen Art und Weise, ist das natürlich ein ganz anderes Erlebnis als jetzt so eine Industriepommes. Und wenn einmal das Grundding an Pommes, ne, wenn dann auch die Konsistenz und sagen wir die Schale, ne, also außen knusprig bis sehr knusprig, innen weich und saftig. Und wenn man das hat und das auch gut in der Hand liegt, so eine Pommes oder auf so einem Gäbelchen, und hat dann so eine richtig so, am besten so wie so Tapas aufgestellt, so 5-6 kleine Schüsselchen mit Soße und kann die dann dippen. Ich bin eher der Dipper, ich mag die gar nicht so obendrauf, dass es dann durchsuppt.
Ja, ich auch nicht.
Ich bin eher so der Pommes-Dipper. Ich glaube, es gibt verschiedene Pommes-Typen. Also vielleicht müssen wir wirklich eine Pommes-Folge machen, merke ich gerade. Weil es gibt ja auch Leute, die lieben, wenn die Pommes dann so durchsuppen und dann unten in der Currysoße und der Mayo, wenn sich das so mischt und da dann halt diese Pommes drin liegt. Viele finden das ganz eklig. Und ich kenne aber Leute, die finden das ganz toll, wenn das Ding so einfach 10 Minuten, 20 Minuten durchgesuppt ist. Ich bin aber eher so der Dipper, der verschiedene Schälchen hat und da halt diese kleinen Geschmacksexplosionen hat und dann manchmal auch mischt. Also ich mische zum Beispiel, oh, ich gehe gerade ziemlich ab, merke ich gerade. Ne? Irgendeine Synapse geht gerade mit mir durch.
Ich gehe mal kurz raus. Ja,
nein, ich finde zum Beispiel...
Ich gehe mal mit dem Dackel.
Und ich finde zum Beispiel, für was ich immer verlacht werde und irgendwann machen wir eine Reisen-Soßen-Folge. Ich finde ja die Kombi aus rotem Pesto und einer guten Mayo ganz gut, auf einer Pommes. Also wenn die zwei sich auf einer Pommes treffen, rotes Pesto und Mayo, probiert das mal aus. Das müsste gute Pommes sein. Das ist Disco-Mund, aber vom Feinsten. Und jetzt höre ich auf, sonst komme ich hier nicht mehr runter. Ich trinke einen Schluck Wein.
Ich lasse das alles mal so stehen. Wir machen das mal.
Es kam jetzt aus dem Nichts, es tut mir leid. Ich musste es jetzt, es musste jetzt raus.
Lass es raus, Alter. Besser raus als rein.
Weil der Pommes ist lieber rein als raus. So.
Ich möchte auf jeden Fall das mit dir mal zusammenerleben. Das machen wir mal. Haben wir wieder ein Date. Aber ich lasse dich trotzdem nicht ganz gehen, weil wenn du hier der Frittierkönig bist, der Frittenmichi, Alter, dann erklär doch zumindest mal kurz die Grundzüge, bevor ich zur Spezialität von dieser Koning-Cafeteria komme. Ja. Erklär doch mal kurz sowas wie Frikandel und Krokettjes. Kannst du das?
Oh, Frikandel. Also Frikandel, das ist im Grund, wenn man es jetzt mal so unsexy übersetzt, ist eine Frikandel einfach, es ist nur ein Fleischröllchen. Ne? Also es ist wirklich wie eine Frikadelle, aber ganz fein. Ne? Also kein grobes Fleisch, sondern wirklich einmal ganz durch und das quasi in so einer Wurst. Es ist eigentlich eine Frikadelle in Wurstform, ganz fein gehackt und ich glaube, die werfen da alles rein. Also so eine Fleischrolle ist im Grund, wenn man jetzt mal ehrlich ist, auch so ein bisschen Reste, ne? Gehacktes Schwein, Rind, Geflügel, alles was noch übrig ist, wird dann halt so ganz klein gehackt, geformt und da ist dann so ein bisschen Soja oder Weizenmehl mit drin und ja, ist halt auch was Tolles zum Dippen. Also ich bevorzuge die Pommes, aber ich will jetzt gar nicht wieder Hashtag Pommes abbiegen, sondern Frikandel ist halt einfach ein Fleischröllchen und du kannst alles mitmachen, ein 1A-Geschmacksträger.
Ja, der 1A-Geschmacksträger, vor allem glaube ich zu später Stunde, ist praktisch auch eine Wurst ohne Haut, habe ich noch so gedacht. Irgendwie so, ne?
Ja genau, ist keine Haut, ist einfach nur Fleisch in einer Wurstform und da kannst du auch in die Fritteuse werfen, hier 180 Grad und 5 Minuten und zack, hast du da was so glänzendes Braunes auf dem Teller.
Genau. Und Krokettjes letztlich ist ja auch frittiert, also wie vieles, über das wir jetzt in dieser Sekunde gerade reden, aber es ist halt letztlich eine Krokette. Da geht es hauptsächlich um Kartoffeln, Mehl, gibt es auch in 5 Milliarden Varianten, glaube ich.
Wobei, ich glaube, in den Krokettjes auch Fleisch drin ist. Also in den normalen Krokettjes ist zwar so Kartoffel, ne, ist so eine Krokette, aber die mixen da oft, glaube ich, so Rindfleisch noch mit rein und dann... hier, das wird dann, ich glaube, Erbsen ist da noch drin, so ist so ein Misch aus Krokettjes, Kartoffelpüree, Erbsen, Fleisch. Gibt es natürlich auch je nach Region verschiedene Varianten.
Was ich auch total spannend fand, war diese Bitterballen. Die gibt es ja auch, ne?
Stimmt.
Das sind ja so runde, frittierte Fleischkroketten auch. Und das Interessante ist irgendwie, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, die sind bekannt in Niederlande, Flandern, aber halt auch in Indonesien. Und jetzt wollen wir nicht auch nicht da die Sparte zu weit aufmachen, aber es gibt ja einen großen indonesischen Einfluss in den Niederlanden. Ganz viele Freunde von mir haben gesagt, und das sieht man auch, wenn man sich näher mit dem Land beschäftigt, es gibt fantastische indonesische Restaurants in den Niederlanden, weil natürlich die Niederlande mal eine Kolonialmacht waren in Indonesien. Und dadurch kam natürlich diese Verbindung zustande, die nicht nur schön ist, aber dadurch gibt es relativ viel indonesischen Einfluss und so.
Ja, ich glaube, das war sogar ganz schrecklich. Also wir ganz viele westeuropäische Länder, die Kolonialismus betrieben haben, wir Deutschen ja auch.
Ja.
Und die Niederländer auch, die haben da ganz schön viel das Land ausgebeutet, Leute unterdrückt und so. Dann gab es einen Unabhängigkeitskrieg und ja, schön war das nicht,
nein.
Durch diese Connection damals, da sind auch Kriegsverbrechen entstanden und das ist gar nicht so lange her, glaube ich, erst in den letzten Jahren, dass die Niederländer sich bereit erklärt haben, da auch zu zahlen. Das dauert, wie gesagt, dann Jahrzehnte, bis sowas aufbearbeitet ist und sich dann so Länder, auch wie die Niederlande, dann zu hinreißen lassen, das dann wirklich zu machen. Aber halt dadurch, dass die Niederländer da waren, sind natürlich viele Indonesier, Indonesierinnen, ob sie wollten oder nicht, auch in die Niederlande gekommen. Und die Generation danach haben natürlich dann ihr Essen mitgebracht, was jetzt so eine Art Multikulti einfach geworden ist. Ne?
Ja, und um Gottes Willen, also so fürchterlich das ist, definitiv. Immerhin so ein kleines Ding ist in dem Moment, dass indonesisches Essen relativ gut in Niederlanden erhältlich ist.
Ja, und zwar und überall. Also ich habe in unserer Utrecht-Folge, die wir euch ja auch immer nur empfehlen können, Utrecht ist ja auch, fand ich ja gigantisch, mag ich ja lieber als Amsterdam. Und da auch asiatisches Essen und vor allem indonesisches Essen tipptopp 1A. Also wirklich auch so authentisch wie in Indonesien.
Ja. Letztlich alles, um diese Rampe kurz zu schließen, die schön war, also letztlich alles knusprig, würzig, frittiert. Und jetzt zu dieser Spezialität, die es vor allem in der Region Groningen gibt. Diese Spezialität, vor allem in dieser Koning-Cafeteria, heißt Eierballen.
Alter.
Schon mal gehört?
Nicht nur gehört. Ich habe schon Eierballen gegessen.
Mein Gott, du auch?
Ja.
Das ist ja der Mann. Pass auf, also ich muss das jetzt aber kurz fürs Volk da draußen, für euch da draußen.
Mach du erstmal deinen Eierballen, dann erzähle ich dir meinen Eierballen.
Das ist, Eierballen ist sozusagen eine Mischung aus all dem, was wir gerade gehört haben, in rund, ne? Also in rund, also knusprig, frittiert, irgendwie auch so, mit einem gekochten Ei drin.
Also eigentlich ist es so wie so ein Bitterball mit einem Ei drin, oder? So irgendwie, ich weiß nicht.
Von der Form auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall, der Teig besteht so aus Mehl, so ein bisschen Bouillon, Butter, Eiweiß. Da rutscht auch immer so die Richtung Convenience Food natürlich rein.
Ja.
So, ne? Dieser Ball wird paniert. Und also in der Mitte ist natürlich dieses Ei. Ne? Also in der Mitte ist ein ganzes Ei, das vorgekocht wurde. Und dieser Ball wird paniert bei, weiß nicht, 180, 185 Grad. Frittiert, nicht paniert. Paniert und dann frittiert. Und bevor man jetzt denkt, ach du meine Güte, es sei gesagt, der Eierballen ist Teil des, wie heißt das, immateriellen Kulturerbes der Niederlande. Also das hat wirklich, es wird auch anerkannt als etwas für die Region, vor allen Dingen Groningen und so, das wirklich ein kulinarisches Merkmal ist und outstanding ist. Ja? Also um da jetzt, also ich will hier nicht nur irgendwie meckern oder so, sondern das wir machen hier Kultur, Leute.
Ja. Ja?
So. Und das Ding ist so dick, also so groß, so bekannt, auf den Abstandsstellen auf dem Boden, also wir nehmen diese Folge hier gerade, wann auch immer die hört, gerade in der Zeit, auch wo Corona gerade Thema ist, ja. Und da gibt's immer so Abstandsschilder manchmal so auf Böden von Restaurants, von Läden oder so. Und auf den Abstandsschildern stand nicht 1,5 Meter Abstand, sondern 25 Eierballen Abstand. Ja? Also das ist eine Maßeinheit da, meine Leute.
Ich feiere das, das ist gut.
Ja. Der größte Eierball der Welt, ich hör gleich auf, wurde 2015 von irgendeiner Snackbar, auch in Groningen, die heißt Fried van Piet oder so, frittiert, von Studenten. Darin wurde ein Straußenei verwendet. Das Ding hat einen Umfang von 44 Zentimeter, Alter. 44 Zentimeter. Also, ich habe dir gesagt, ich gehe den ganzen Weg. Ja. Und ich bin ihn gegangen, kurz zum Laden noch. Die Leute da super nett, die Familie, also das hat man richtig gemerkt, Familienladen, hat hinten in der Küche, die stand so offen, die Tür, wirklich die neuen Eierbollen vorbereitet. Also, die haben das wirklich mit Herzblut dahergestellt. Das wurde in die Auslage gelegt. Ich habe dann halt welche bestellt. Ne, wusste auch jeder, worum es geht. Irgendwie Softdrink dazu genommen, das schien mir am sinnvollsten. Da hat das Ding dann frittiert. Weiß nicht, hat schon 5 bis 7 Minuten oder so gedauert. Dann gezahlt, raus auf die Bank und essen. Und ja, was soll ich sagen? Es war knusprig. Also das heißt, du brichst erstmal diese knusprige Haut durch sozusagen, die Schale. Dann wird es extrem cremig. Ich schmecke da immer so ein bisschen Curry raus oder so, habe ich gemerkt. Mhm. Also eine schöne Würze, ein bisschen was, ich würde jetzt fast sagen orientalisches, aber auch nur so angedeutet. Aber es ist so unwiderstehlich, so ein Chips-Effekt. Du könntest nicht mehr aufhören, das zu fressen. Also es ist wirklich, du bist sofort drauf. Und in der Mitte kommt dann dieses Ei, was dann auch cremig ist. Und dann das Ei, es schmeckt wirklich gut. Also alles in allem wirklich eine mega Erfahrung. Also ich sag mal so, immerhin vegetarisch, da bin ich mir sogar sicher. Also ich glaube, da war jetzt kein Fleisch im Teig oder so. Ich habe Kultur gemacht. Also wenn man das nach 35 Bier auch noch isst, dann wird es noch besser, glaube ich. Also das Ding mit dem Straußenei werde ich trotzdem nicht schaffen. Das war ganz cool. Ich habe mich da auch nicht schlecht gefühlt. Das war einfach ein cooler Imbiss, so nicht mir so 2 dieser Dinger so reinzuhauen. Mhm. Das ist schon
2? Du hast 2 davon gegessen?
Nicht die Straußenei-Dinger, die normalen.
Mein Eierballen war, der war auch gut. Ich glaube, nicht ganz so cool wie deiner, weil deiner war ja frisch gemacht. Mein Eierballen, und das kann ich auch empfehlen, der war auch gut, ne? Wenn man mal Hunger hat für was zwischendurch, aber der war aus dem Automat. Weißt du, in Niederlanden gibt es ja oft diese Automaten mit dem frittierten Zeug drin. Ja. Ich finde ja erstmal, das sieht immer lustig aus und man steht vor diesem Automaten, hat, also wer es noch nicht kennt, du gehst quasi in so einen Raum rein, da ist auch ein Imbiss, ne? Also da kannst ja auch wieder Pommes holen, aber ich will jetzt nicht wieder von Pommes anfangen. Nicht, dass die Synapse wieder knallt. Da gibt's dann auch so eine Auslage. Aber die machen dann halt einfach, damit es schnell geht, und das gibt's fast überall in Niederlanden, hast du halt überall diese Kassetten, beziehungsweise diese kleinen Fächer in der Wand mit so kleinen Türen, die haben so Fensterchen drin, und dann kannst du gucken, was hinten dran liegt. Und da liegt halt so eine Frikandel oder halt so ein Eierballen, und dann wirfst du Geld ein in den Automat, und dann machst du es, und dann, wenn du genug Geld eingeworfen hast, denn vielleicht einen Euro oder 2, und dann machst du diese Klappe einfach auf und holst dir dann diesen Eierballen, der liegt dann auf so einem Pappding. Und meistens ist also der Wirte dabei oder so. Und dann kannst du da rausholen. Und dann machst du den Automat, diese Klappe wieder zu. Und dann ist irgendwo so hinten dran so ein fleißiger Mensch, der dann das wieder halt auffüllt. Ne? Und das ist so ein permanenter Prozess wie so am Fließband. Und ich hatte dann halt diesen Eierball. Der war jetzt nicht so ganz frisch wie bei dir an diesem supergeilen Imbiss, sondern ich hatte den auch. Ich war so ein bisschen überfordert, weil ich vorher, vor diesem Eierballen, hatte ich schon eine Senfsuppe gegessen, was ja auch für die Region da oben, als ich in Ostfriesland war, ich habe ja das andersrum gemacht als du, ich war ja die meiste Zeit auf der deutschen Seite und war einmal kurz drüben in Niederlanden, und da habe ich erst so eine Senfsuppe gegessen, die fantastisch geschmeckt hat. Ich habe nie vorher eine Senfsuppe gegessen, das war halt wie so ein Dip. Ne? Vielleicht hat man heute mitbekommen, dass ich Dips mag. Und ein bisschen vielleicht. Und das war schon mal super, aber extrem mächtig. Das heißt, ich hatte schon das Gefühl, ich hätte schon einen ganzen Strauß gegessen und so ein ganzes Straußenei. Und dann als Nachtisch quasi diesen Eierballen aus diesem Automat. Und mir kam das schon sehr, sehr mächtig vor. Also, dass du 2 gegessen hast, Respekt. Ich fand das gut. Aber nach einer Senfsuppe so noch obendrauf on top, ich glaube eher, also ich denke auch so zum Bier, so als Bierfood stelle ich mir super vor. Also die Kombination aus irgendwas Frischem, es kann ja auch eine Limo sein, du hast ja auch einen Softdrink gehabt, aus irgendeiner Cola oder einer Zitronenlimo und dann so als Gegensatz dieser Eierballen, finde ich schon ganz okay.
Ja, genau. Und bevor wir jetzt wieder aufs Land fahren, um wieder auf der anderen Seite anzugreifen, das niederländische Essen, und dann später auch noch aus Friesland zu kommen, sei kurz gesagt, also wenn ihr diesen Weg gehen wollt, ne, also was so Sachen, die man probieren sollte in Holland, ich zähle die nur kurz auf, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, aber halt Kibbeling, sei noch erwähnt, Fischfilet, auch in Backteig frittiert und so weiter, eigentlich mit Kabeljau, manchmal auch Seelachs und Seehecht, schmeckt sehr, sehr gut, also Fried Fish letztlich, Fish and Chips mäßig so, so ein bisschen. Mulfried, also halt einfach Muscheln mit Pommes, mega Essen, gerade sowieso sehr angesagt. Poffertjes, so kleine Pfannkuchen mit viel Puderzucker auf der süßen Seite. ich war noch im Supermarkt. Ich habe mir da wirklich, was mir diese Leute, die Freundinnen von mir alle so empfohlen haben, Stroopwaffels habe ich gegessen, so runde Waffeln, dazwischen Karamell. Es gibt wahnsinnig viel Erdnussbutter. Alle reden von Fla.
Ja.
Alle reden von so Kakao und so. Es gibt so ganz dicken Kakao und ganz dünnen Pudding. Für mich fast genau dasselbe, heißt nur Fla oder halt irgendwie anders. Habe ich nicht verstanden.
Ich habe es verstanden. Es ist irgendwie, ja. ich finde so, das ist halt so ein Trinkpudding. Man trinkt halt Pudding. Wie geil ist das denn? Man muss sich nicht irgendwie hinsetzen und so einen Pudding löffeln oder so. Man kann sich das Zeug einfach, was genauso geil schmeckt, einfach reinlaufen lassen.
Aber du könntest ja auch dippen mit Pommes, Alter.
Nee, es gibt Grenzen, Jochen. Du nimmst das nicht ernst.
Also mein Gott, nochmal, ich wollte mal wieder ein bisschen Spannung in unsere Beziehung bringen, aber du bist...
Nein, ich mag, wenn es so leiert. Ja. Ich brauche keine Spannung mehr. Ich bin 240 Jahre alt. Ich mag, wenn es so hinherleiert und du ab und zu von Eierballen und von Fischen erzählst, die paniert wurden.
Ja, es verändert sich so viel, da muss ich das nicht auch noch. Mhm. Aber jetzt genug der Nichtveränderung oder Veränderung. Wir fahren jetzt zurück aufs Land.
Okay.
Und das ist gut in dem Moment, weil ich aus der Stadt rauszufahren, dann wieder diese Deichlandschaft zu fahren, grün, flach, ab und zu so ein paar... Ja, schöne Höfe, also wirklich sehr vereinzelte Häuser, kleine Dörfer, mal eine Mühle oder so. Kennt man ja aus den Niederlanden, hat man ja ab und an vielleicht schon mal gesehen.
Es ist eine tolle, dieses Groninger Land ist einfach eine tolle Region da oben.
Also, finde ich auch.
Einfach so zum Durchfahren, kannst du im Sommer im Fahrrad durchfahren oder im Herbst und es ist ja alles flach, überall tolle Radwege und du kannst ja dann theoretisch von den Essensspots, die du uns heute hier da näher bringst und empfiehlst, kannst du auch im Grund mit dem Fahrrad entlang fahren, wenn du Zeit hast.
Perfekt. Witzigerweise, ohne es zu wissen, hast du jetzt tatsächlich genau das gesagt, worauf ich hinaus will, weil du fährst irgendwann, ich in dem Fall mit dem Auto, aber es wurden dann auch mehr Fahrradfahrer, die ich getroffen habe, sozusagen, oder überholt habe, oder die mich überholt haben, ich fahre ja nicht so schnell, irgendwann merkte ich so, das wurde so ein bisschen mehr Schilf und so ein bisschen Wasser, das sehr, sehr nah an mir dran, weil ich bin praktisch mit der Landstraße immer direkt neben dem Wasser gefahren. Es war aber auch kein Meer und ich blieb dann kurz stehen, bin abgebogen und das war auf dem Weg tatsächlich ins nächste Restaurant schon wieder. Recherche, Alter, knallharte Recherche. Aber ich
du hast einen harten Job.
Ja, man muss auch geben. Ne? Also, ja. Nein, aber ich bin hängen geblieben im Lauwersmeer Nationalpark. Lauwersmeer geschrieben, also wirklich, wie man es ausspricht, weil ich es auch gar nicht besser kann. Lauwersmeer Nationalpark. Und wir sind ja, wie gesagt, ganz nah dem Meer. Und früher war das hier auch das Meer, habe ich dann irgendwie verstanden. Stand auf so einem Schild drauf, was da rumstand. Nur das wurde dann, also das war eine Bucht und aus Angst vor Sturmfluten wurde die Ecke eingedeicht irgendwie des Festlandes. Und jetzt ist es halt ein Binnensee und das ist eine riesige freie Fläche, riesengroß. Also hätte ich in den Niederlanden zum Beispiel nie erwartet, weil Niederlande ja auch sehr eng besiedelt sind, sage ich mal. Und die Natur wurde da schon seit ziemlich langer Zeit sich selbst überlassen. Und auf einmal stehst du in einem wundervollen Gebiet, in dem du Vögel beobachten kannst. Also ein ganz berühmtes Vogelbeobachtungsgebiet tatsächlich in den Niederlanden. Du kannst da extrem lange Fahrrad fahren, du kannst wandern am Wasser, also so, ich weiß nicht, ob es reines Süßwasser ist, aber auf jeden Fall eine spannende Ecke, weil es halt dieses Ex-Meer ist, das jetzt halt ein See ist. Man kann wirklich einen Tag lang nur draußen sein. Das ist sehr schön, weil du halt auch diese ganzen Funde, die du da anisst, natürlich auch perfekt wieder abtrainieren kannst. Um das aber nicht überhand zu nehmen zu lassen. Ich wollte jetzt nur kurz sagen, wir sind natürlich wegen des Essens hier. Erstmal Kaffee-Kuchen-Time, ne? Vierte Mahlzeit, weißt du doch Bescheid. Und ich sage jetzt einfach mal irgendwas, was ich auch vorher nicht wusste. Ich glaube auch, also die Frau, die es mir serviert hat, nannte es Grandma's Cake. Ne? Oma's Cake, Oma's Kuchen.
Ah, Grandma, okay.
Ja. Grandma's Cake. Und stand auf dem Tisch in meinem Bed and Breakfast. Es war so eine Art Kuchen, aber nicht so süß. Man konnte, da stand sogar Butter neben, glaube ich. Also es war so ein bisschen wie so ein Stuten oder so in Ostfriesland. Also so ein recht unsüßer Kuchen sozusagen. Und oder halt wie so ein Bananenbrot, hat es mir auch so erinnert, das nicht ganz so süß. Also eine Mischung aus Brot und Kuchen so ein bisschen so. Ne?
Ja.
Und dazu gab es ein Käffchen und wurde hingestellt von den nächsten Menschen, die genauso sind wie wir beide eigentlich. Die beiden heißen Helen und Willem. Und sind beides Reisende, die in der Stadt gewohnt haben und sich irgendwann aber dieses Farmhaus gekauft haben, weil Helen aus der Ecke stammte, also aus dieser nordöstlichen Ecke der Niederlande und haben jetzt dieses B&B, also dieses Bed and Breakfast aufgemacht, das heißt Bed and Breakfast de Hüt. Also H-U-G-T. Und das ist so ein winzigen Nest namens Ulrum. Also ich habe den Ort nicht mal gesehen. Also ich glaube, die Straße hieß so, ich habe keine Ahnung. Also
okay,
da ist ja nicht viel.
Ja.
Mega Unterkunft in so einem riesigen Bauernhaus. Wurde sozusagen so ein kleines Dorf reingebaut. Also wir sagen, alle Zimmer sind so wie kleine Wohnungen und der Flur sieht aus wie so eine kleine Gasse. mit so Kopfsteinpflaster. Das klingt bescheuert, cool. Aber du kommst da so rein, denkst, du bist in so einer Theaterkulisse und wohnst in wunderschönen kleinen oder auch größeren Zimmern. Und der Commune Space, also halt dieses Gemeinschaftsraum oder so, ne, ist halt die Küche, die aber auch eine riesige Lounge ist mit Sofas und alles holzverkleidet, was natürlich auch ein Farmhaus ist und so. Man trifft nette Menschen. Ich habe dann diesen Grandma's Cake gegessen. Witzigerweise heißt der gar nicht so, weil Grandpa den gebacken hat, sondern weil Grandmas den gern essen, Omas, weil man dafür nicht so viel Zähne braucht.
Weil der so weich ist. Passt es doch, Jochen. Da kannst du einfach die Tritten rausnehmen und mampfen, ne?
Ja, sie sah mich, hat den Krokant abgeräumt und hat das Ding dahingestellt. Und, aber gut, wir saßen da, haben uns ein bisschen unterhalten. Das war ganz interessant, weil du triffst an solchen Orten von solchen Leuten, die halt wirklich so Weltreisende wie wir sozusagen sind, aber jetzt halt ruhiger in ihre Heimat zurück wollen und da was anderes machen und die Welt nochmal anders entdecken, triffst du halt auch interessante Leute. Da waren so zwei Businessmen aus Rotterdam, wollten am nächsten Tag an der Küste, also ein paar Kilometer von da, wollten sie Leute treffen, die Krabben fangen, soweit so normal, aber halt die ersten Menschen in den Niederlanden, die wieder eine eigene Krabbenpoolmaschine haben, die das Ding, die den Kram nicht wieder nach Marokko schicken, um den schälen zu lassen, also nach Nordafrika, sondern die das Ding einfach da poolen, die Krabben.
Ne? Müssen wir ganz kurzer Einschub, was vielleicht nicht alle wissen, ne, dass die Krabben, ne, selbst die Krabben, die meisten, die mal in der Nordsee, ob das jetzt in Deutschland ist oder in Niederlanden, die Krabbenbrötchen und so, es ist so absurd, was auf der Welt ist. Die werden dort gefangen, in LKW, durch ganz Europa, auf die Fähre nach Marokko gebracht, dort gepoolt und den ganzen Weg wieder zurück, weil es günstiger ist. Abgefahren. Ne? Es gibt jetzt halt, ne, das ist ja ganz cool, weil ich habe so eine Long Story drüber gelesen vor ein paar Wochen, dass es jetzt halt immer mehr Leute gibt, die sagen, das kann doch nicht sein, wir müssen das anders machen, nachhaltig und so. Und das ist ja toll, weil da schließt sich ein schöner Kreis, dass du so Leute getroffen hast, die sich da gerade Gedanken drüber machen.
Ja, total. Also es war halt ein nettes Gespräch, ne, dass sich da dann halt einfach in dem Etablissement, in dem Bed and Breakfast halt entwickelt hat. Und die wollten halt diese Krabbenfischer treffen, die am nächsten Morgen nach 5 Tagen auf See halt zurückkehrten. Also war auch ein spannender Moment für mich jetzt so. Ja, und alle wollten irgendwie an Sachen, also seien es jetzt die beiden Herbergseltern sozusagen oder halt auch diese beiden Businessmen, alle wollten irgendwie so neue Wege finden, irgendwie Sachen so ein bisschen anders zu machen. Helen und wie hieß ihr Mann? Willem. Genau, Helen und Willem haben dann auch erzählt, sie wollten... Also die haben den Hof da gekauft, zum einen, weil Helen aus der Ecke kam, aber auch, weil sie das hier noch bezahlen konnten. Mhm. Die haben dasselbe Problem wie wir, oft sind Mieten oder Preise nicht mehr bezahlbar. Und da hat man die Ruhe, da hat man den Platz und vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, für weniger Geld was zu machen. Die sind so idealistisch, die diskutieren seit Wochen darüber, ob sie überhaupt auf Booking.com gehen wollen irgendwie, weil sie einfach sich dann fragen, was kommen dann überhaupt für Leute für uns, zu uns? Weil die würden natürlich dann mehr Gäste kriegen, aber wollen sie die dann in dem Moment haben? Das heißt nicht, versteht das nicht falsch, ich bin auch mal auf Booking.com oder so, aber das ist ja eine ganz bestimmte Klientel, die man auch hat, wenn man da nicht raufgeht. Also wenn man es ganz, ganz klein hält, wenn man sagt, die Leute müssen uns finden. Wir haben nur eine Website oder so. Und das ist, die gehen echt einen schwierigen, kleinen Weg, den sie gehen.
Ich finde das ja einen mutigen Weg. Und das ist ja auch in dem Sinn, wenn man sagt, beim Reisen, ja, wir gucken ja auch manchmal auf Booking. Aber das Ding ist, man muss das immer mal verstehen. Wenn man auf Booking ein Hotel oder jetzt so ein kleines B&B bucht, hier von Wilhelm und, wie heißt der, Helen und Wilhelm, und bucht da so ein B&B, so ein Bed and Breakfast über Booking zum Beispiel, dann kriegt Booking davon 20-30% von dieser ganzen Buchung, was für ein kleines Bed and Breakfast eine Riesenmarge ist. So, das ist ja der zweite Punkt. Also wer kommt da und wie viel habe ich davon? Deshalb ist ja auch so der Tipp, wenn ihr, sag mal, so was Kleines bucht oder hin und her, dann guckt immer noch mal auf den Hotelseiten selbst. Oftmals sind die Raten dann sogar günstiger. Ne? Weil diese Marge halt einfach nicht drin. Ich will Booking gar nicht schlecht, aber das ist halt ein Riesenkonzern wieder und ich freue mich ja immer, wenn so jemand wie die zwei da was aufbauen, andere Wege gehen, dass die dann auch die richtigen Leute kriegen und dass sie es dann auch bezahlt bekommen.
Genau, und sie waren letztlich sehr froh, da zu sein, die Ruhe zu haben. Da waren Vogelschwärme, die über uns rüberflogen, wirklich in der Weite, da war jetzt wirklich nicht ein direkter Nachbar oder so. Sie haben uns länger unterhalten. Mhm. Irgendwann mussten sie allerdings los, weil sie irgendwie so einen neuen Labradudel hatten, so einen Hund, und mussten mit dem noch Gassi am Deich, also fürchterliche Pflicht, zum Sonnenuntergang noch ans Meer zu gehen, zum Krabben.
Die Armen!
Ja, zum Gassi gehen. Und die Krabbenfischer haben übrigens mir dann das nächste Restaurant empfohlen, das hieß The Oude Slice. Der Aude Slice. Ich schreibe die Dinge auf dem Blog. Reisen, Reisen, der Podcast, unser Blog. Da machen wir zu jeder Folge einen Artikel. Da schreibe ich den Namen nochmal drauf. Ist auch ein sehr, sehr spannendes, tolles Restaurant. Auch deiner Nähe, wieder an so einem kleinen Kanal, aber auch wirklich tatsächlich in so einem kleineren Ort. In so einem Neubau gelegen. Also von außen nicht so spektakulär, aber essenmäßig garantiert. So ein Ehepaar hat tatsächlich genau diese Krabben gehabt von den Fischern. Ne? Also das ist natürlich auch mal ein bisschen Einbildung. Ich glaube, wenn man in der Whiskyfabrik 8 Stunden war, schmeckt auch der Whisky. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es irgendwie schon tolle Krabben waren. Und die waren fast süßlich, das wusste ich gar nicht mehr. Ne? Durch die ganze Industrieware und so vergisst man, werden manchmal so Geschmacksnuancen weg. Und die sind auch diesen Weg des regionalen Essens halt gegangen, diese 80-20-Regel. Waren früher 100%, also regional und vegan und so, haben jetzt aber halt so ein bisschen nachgegeben, haben gesagt, um es für sich selber interessanter zu machen, machen sie 80-20. Da kannst du so Mehrgänge-Menüs bestellen, da gibt es so Zwischengänge, da gab es einmal, ich weiß noch, was war das krasseste, scharfes Kürbiseis mit Gurkensahne. So.
Kannst du das einfach noch, kannst du das nochmal sagen?
Scharfes Kürbiseis mit Gurkensahne. So, ne? Da passt kein Wort. Also, und es war mega.
Das
war echt gut.
Ja, aber
das war wirklich, ich wusste nicht mal, ob es süß ist oder salzig. Es war einfach geil. Es war halt Arbeit.
Ja, ne? Ich finde es ja immer spannend, wenn solche Geschmackswelten, die eigentlich nicht zusammenpassen, dann irgendwie aufeinandertreffen und dann überraschenderweise dann es doch so einen Effekt hat. Weißt du, wie mein rotes Pesto mit der Mayo. Ne?
Ja.
Ich werde noch ein Weltunternehmen eröffnen damit, mit dieser Idee, die ich jetzt verraten habe.
Auf jeden Fall, Alter.
Ja, aber das ist ja abgefahren. Wenn das dann irgendwie matcht, toll.
Ja, das ist, jetzt fällt mir nur gerade ein, weil du ja der Soßenbock bist anscheinend. Irgendwann stand so ein Mann vor mir, also weil ich länger mit der Kellnerin redete, die dann tatsächlich die Frau war, also die Ehefrau des Mannes, also die beiden zusammen haben dieses Restaurant, besitzen dieses Restaurant, und er stand irgendwann vor mir, weil sie ihm von mir erzählt und wir uns tatsächlich über Soße unterhielten, weil ich sagte, die eine Soße ist doch so,
okay,
ist doch so super. Und dann stand er vor mir, also ein breit grinsender Mensch mit so einer Küchenschale, also wirklich auch so Arbeit. Ne? Der Typ war jetzt nicht sauber, sondern hat den ganzen Abend geschuftet mit so einer metallenen Küchenschale. Da drin so ein brauner Block, ne? Einfach wie so Wachs oder so. Und das war Soße, kalte Soße, die er halt pro Abend dann einen Teil davon verwendete. Und der ist durchgedreht vor Freude, weil mich das interessiert hat. Der hat von 60 Liter hat er die Soße auf 3 Liter runtergekocht, um den Geschmack zu kriegen. Also das Wasser rausgekocht, tagelang mit den ganzen Zutaten. Keine Zusätze, keine Geschmacksverstärker oder so. Und hat mir halt diesen Block gezeigt. Und daraus hat er dann immer so kleine Portionen genommen, hat daraus dann die Soße gemacht. Ne? Und das schmeckte so gut. Ne? Und der war so glücklich.
Großartig.
Ne? Soßenfetisch.
Ja.
Ne?
Und, ja, ich kann es verstehen.
Ja. Und immer wieder bei diesem Essen hier merkst du, also oder merkte ich, in dem Moment wurde es mir nochmal klar, alles ist da. Also halt Küste Europa, da sind wir ja gerade. Süße, Säure, Obst ist da, Gewürze, auch Abgefahrenes, Fisch, Fleisch sowieso, auch natürlich durch die Lage am Meer und was da auch noch sonst so rumläuft auf den Koppeln. Getreide ist mega hier, ganz großes Thema auf der Ecke. Käse sowieso, da ist ja alles da. Dir fehlt halt nichts. Ne? Nah an dem B&B war auch noch so ein Käseladen, wie hieß der, Waddenmax oder so. Ganz toller Deichkäse gab es da zum Beispiel. Ne? Um das mit der Region abzuschließen, weil wir wollen ja noch ganz kurz nach Ostfriesland oder wir wollen noch ein bisschen ausgiebig und dieses Ritual kennenlernen nach Ostfriesland. Auf dem Rückweg von da bin ich dann nochmal bei diesem Nationalpark angehalten, Lauwersmeer, ne? dieser Binnensee. Ne?
Ja.
Und wie gesagt, ich wusste, dass es, also inzwischen habe ich ja geahnt, dass es so eine Geheimtippgegend ist, auch so essensmäßig und so. Aber was ich dann halt auch merkte, es ist einer der dunkelsten Orten der Niederlande. Das habe ich in so einem Prospekt gesehen, was ich in dem Nationalparkzentrum am Nachmittag gesehen hatte. Und es ist der Ort in den Niederlanden, und ich glaube sogar, habe ich gelesen, einer der besten in Europa, um Sterne zu gucken, weil es so wahnsinnig dunkel ist drumherum. Da ist niemand. Das heißt, also völlig abgefahren für Niederlande, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ne?
Mhm. Und keine Lichtverschmutzung, weil zu wenig Orte da sind. Ne?
Genau, da ist kein Licht drumherum. Und ich fahre dann durch die Dünen, das Wasser funkelt schon so ein bisschen so im Sternenschein. Und ich steige halt aus und höre dann nur dieses Plätschern dieses Binnensees. So, stehe relativ nah am Wasser. Und neben mir war nichts, sondern neben mir parkte der große Wagen. Also das war so hell. Es war, dieser Sternenbild war so klar. Ich habe diese Sternbilder so klar gesehen. Ne? Also einen Tag danach meinte noch eine Frau, die ich getroffen habe, dass ich angeblich an dem Abend noch den Jupiter hätte sehen können, hätte ich ihn erkannt. Ne? Keine Ahnung. Aber es war wirklich verdammt viel zu sehen. Ich will sagen, wenn man zwischen diesen Da ist sogar noch so ein Holzturm gewesen, da war so ein Loch im Boden, da kann man sich so hinlegen dann nachts und kann wirklich nur nach oben gucken, so, wenn es ein bisschen wärmer wäre bei mir, was ja wie gesagt Herbst. Es kann ja auch Schmuddelwetter sein, aber wenn mal eine klare Nacht ist, hin, und wenn schlechtes Wetter ist, einfach essen. Ich will nur einfach sagen, es gibt so viele Sachen, die man auch drumherum machen kann. Da gibt es noch so eine Burg, die heißt Verhildersrum, da kannst du irgendwie unter Apfelbäumen mit Schafen längs gehen und Streuobst sammeln. Da kannst du einfach im flachen Land morgens Rad fahren und so weiter. Und mir blieb so ein Satz hängen, den Helen und Wilhelm gesagt haben, diese Herbergseltern da von mir. Die waren 20 Jahre in Städten und haben hier auf dem Land innerhalb von 3 Jahren mehr vernünftige Leute kennengelernt als je zuvor.
Krass, ja.
Aber jetzt fahren wir über die Grenze.
Geht es Richtung Tee und vierte Mahlzeit?
Es geht jetzt, ja, ich denke, wir haben so wenig gegessen heute, wir müssen definitiv mal was zu uns nehmen.
Ja.
Aber ich habe ja versprochen, dass, nochmal zur Erinnerung, Friesland und Groningen sind die Provinzen in den Niederlanden, in denen wir uns gerade aufhalten. Und Ostfriesland ist Deutsche. Das ist, was man eigentlich nur als Ostfriesland und Nordfriesland unterteilt in Deutschland. Westfriesland liegt halt in den Niederlanden. Und Ostfriesland ist der Teil, der direkt daneben liegt. Es ist einfach, da ist aber nur, wie gesagt, da haben nur irgendwann Menschen eine Grenze durchgezogen. Es ist nebenan. Du fährst aber nur 20 Minuten weiter. Es geht wirklich um wenig Zeit. Und das habe ich irgendwann verstanden und dachte so, okay, wer bin ich? Ich bin der Chief, der Master, the ultimate warrior of vierte Mahlzeit. Ich muss dahin.
Ich kommentiere das gar nicht. Ich lasse es einfach so stehen. Jeder soll sich da jetzt ein eigenes Bild machen, soll sich seine Gedanken machen, soll seine eigenen Bilder im Kopf haben.
Ja, und das Beste eigentlich, es fällt mir gerade ein, das ist noch dünner, was ich gerade gesagt habe, weil den Ultimate Warrior auf vierte Mahlzeit, was passiert dem, wenn er über diese Grenze fährt, die ihn nicht interessiert? Er wird von der Polizei angehalten.
Herr Schliemann, ja. Drogen? Gab es eine Drogenkontrolle?
Der meine natürlich, haben sie irgendwie Drogen konsumiert oder mitgenommen, dieses alte Niederlande-Klischee, ich natürlich nicht. Ich meine, klar, du weißt ja, wie ich aussehe.
Ja. Da würden Drogen helfen, aber du nimmst ja keine, ich weiß.
Genau, habe ich auch so gesagt. Ich habe auch gesagt, ich bin Podcaster und will eine Teezeremonie aus Friesland machen. Da sind die auch ganz schnell wieder abgedampft.
Wobei Podcaster, da könnte man natürlich auch sagen, du hättest ein dummes Wortspiel gemacht. Und bei dem einen oder anderen Polizisten oder Polizistin vielleicht auffällig geworden.
Bin ich aber nicht. Ich glaube, die hatten am Ende schnell wieder Mitleid. Haben sie mich gehen lassen. Zum Glück war das halt vor der Teezeremonie, weil dann doch ich gelernt habe, dass auf der traditionellen Ostfriesentorte oder beziehungsweise auch gern mal dazu zu dem ganzen Geschichte sehr viel Alkohol eine Rolle spielt. Also Rumrosinen, nicht zu knapp. Junge. Aber es gibt noch ganz andere Torten neben der Ostfriesentorte. Es gibt die Admiralstorte, die Teestubentorte und so weiter. Aber gut, ich habe versprochen, ich gehe den ganzen Weg. Das habe ich schon mehrmals heute gesagt. Und jetzt bin ich halt, um diesen Weg weiterzugehen, in einem Dörfchen, das dir auch bekannt sein könnte, namens Leer.
Ja, Leer, toll. Leer habe ich ja doch schon geschwärmt. Ich habe sehr viel über Leer geschwärmt in unserer Ostfriesland-Folge.
Genau, und Leer ist wirklich eine pittoreske kleine Stadt halt in Ostfriesland, also offensichtlich nahe den Niederlanden. Und da gibt es einen Laden, den ich am liebsten besuchen wollte. Und das klappt auch, weil zum Glück nicht nur ein Tischchen frei war, obwohl ich nicht reserviert hatte. Das war die ostfriesische Teestube am Hafen. So. Und das ist so alles, was man so mit einer ostfriesischen Teezeremonie, die völlig unterrepräsentiert ist, meiner Ansicht nach, in Deutschland, verbindet. Denn es ist ein sehr gemütlicher Ort. Viel Blau, viel Weiß, viel Kacheln, also so nette Kacheln eingebaut, keine kalte Atmosphäre, ein schöner Kamin, Schiffsmodelle, Bilder an der Wand, maritime Motive, eine alte Bar, eingebaute Sitzecken stehe ich voll drauf, so eingehämmerte Sitzecken, die so fest in der Ecke sind. Und es war noch recht leer, als ich kam, es war auch noch relativ früh, aber dann füllte sich das recht schnell. Da war da so ein Teestammtisch mit so ein paar Rentnern aus dem Dorf offensichtlich, eine kleine Familienfeier, also auch ruhig betagtes Publikum, aber nicht nur, auch ein paar Touristen und jüngere Leute. Ich habe auch ein Foto von so einer älteren Frau gemacht, die auch, wie gesagt, diesen kleinen Klönschnack mit mir gehalten haben. Na, wo kommen Sie denn her? Was machen Sie denn da? Ist das was im Internet, was Sie machen? Wo wird das denn gesendet? Ich so, ja, das ist ein Podcast. Ja, wo läuft das denn? Ich so, ja, im Internet. Wie geht das? Ich so, ja gut, ne? Du kennst die Geschichten.
Jetzt habe ich Klönschnack verstanden.
Ja, siehst du, so ist es nämlich.
Naja. Jetzt schließt sich der Kreis zumindest. Aber lass dich nicht aufhalten, du willst ja den ganzen Weg gehen.
Genau, also die Teezeremonie an sich, für die ich hier echt eine Lanze brechen möchte, weil ich ja auch großer Japan-Fan bin, wie du weißt, und da wird die Teezeremonie ja sehr hochgehoben und ist ja praktisch ein Kulturgut, auch viel irgendwie touristisch höher nach außen getragen. Die ist ähnlich stark ritualisiert wie in Japan, die ostfriesische Teezeremonie. Und du kannst denn immer mal wieder in so ein kleines Teemuseum gehen, da gibt es so 2, 3 in Ostfriesland verteilt. Und es gibt einige gute Cafés, von denen ich gleich auch noch ein paar nennen will, damit man sich die zumindest aufschreiben kann. Was du ganz grundlegend brauchst, ist Tee, Wasser, heißes, sehr heißes Wasser, Porzellan und Zeit. So. Der Tee ist ein schwarzer Tee, ist eine Mischung aus ganz verschiedenen bestimmten Schwarztees, vor allen Dingen auch Assam-Sorten, so aus Nordostindien. Da gibt es eine ganz lange Geschichte hinter mit den Handelsrouten und so. Ist total spannend, wie auch Umstände dafür gesagt haben, wie sie solche Mischungen so bilden. Und was natürlich auch die Niederlande für eine Rolle gespielt haben als Hafen, ne? Mhm. Für Umladungen von Waren und so. Und du tust diese Mischung, tust du in die Kanne, ohne Netz, ohne alles oder so. Einfach so und schüttest halt erstmal ein Drittel der Kanne, dass die gefüllt ist mit wirklich heißem kochenden Wasser auf. Das ist anders zum Beispiel als in Japan, dass das Wasser gar nicht zwingend total kochend. Lässt das ein paar Minuten ziehen und machst dann noch einen Aufguss mit kochendem Wasser in die Kanne. Lässt das auch noch mal kurz ziehen. Und dann gießt du, also die Teetasse, sei dazu noch gesagt, ist sehr, sehr klein und sehr filigranes, dünnes Porzellan tatsächlich. Ist wirklich schön. Witzigerweise sieht das, also viele haben so dieses friesische, dieses blaue Design des Porzellans im Kopf. Gibt es auch oft, mag ich auch übrigens sehr gern. Die Original-Friesenblüte ist tatsächlich rot und sieht fast asiatisch aus, die Kanne. Ist total abgefahren. Die kam halt an mit so einer Kanne. Ich so, Alter, ich bin in Japan. Meinst du, nö, das ist die klassische Friesenblüte und so. Ich so, okay, wieder was gelernt. Und du gießt den Tee dann, also nee, erstmal machst du statt diesem braunen Kandiszucker machst du Klümpjes rein. Das ist so weißer, größerer Kandis, also so weißer Kandiszucker. Legst den in die Tasse, nicht reinwerfen, weil die echt zerbrechlich ist, und gießt durch so ein Netz halt diesen Tee da drauf. So. Und gehört alles schon zum Ritual, ne? Also das ist ganz interessant, was das so mit dir macht. Und du gießt erst dir ein, um zu sehen, ob der Tee okay ist. Was auch anders ist oft als in Japan, weil du oft den anderen Leuten als erstes eingießt.
Okay.
Und dann tust du keine Milch rein, was ich auch total interessant fand. Du tust Sahne rein.
Okay.
Und du hast diesen goldenen Tee, ne, schwarzer Tee kann ja sehr wunderschön golden glänzen, so in diesem weißen Porzellan, also innen weißes Porzellan, und gießt dann, und das fand ich mega, nimmst du einen ganz kleinen Löffel, nimmst du die Sahne und gießt mit dem kleinen Löffel sozusagen ein Smiley in deinen Tee, weißt du, so ein Smiley-Mund, aber gegen den Uhrzeigersinn.
Okay, also das ist so ein bisschen Latte-Art, aber mit Sahne und das auf dem Tee. Ich verstehe, ich bin gerade dabei, ja.
Also du hast den goldenen Tee und tust dann halt statt Milch, also der wird auf jeden Fall mit einer Sahne getrunken, also da kommt Sahne rein, anstatt Milch, und nimmst halt mit diesem kleinen Löffel die Sahne und gießt nur ganz wenig rein und gießt halt den Smiley-Mund in der Form, wollte ich nur sagen, und lässt die Sahne dann so rein, während du den Löffel so bewegst, dass es ein Smiley wird sozusagen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Ja, und das Geilste war, als ich meinte so, warum gegen den Uhrzeigersinn? Dann meinst du so, weil bei der Teezeremonie in Ostfriesland bleibt die Zeit stehen.
Ah, okay.
Und das fand ich irgendwie schön. Und du rührst nicht um, meinte sie. Also kannst du machen, ne? Aber eigentlich rührst du nicht um, weil der Geschmack soll eigentlich sein von leicht bitter von dem Tee zu cremig mit der Sahne und süß am Boden von dem Zucker. So. Schlürfen ist okay, wie in Japan, wusste ich auch nicht. Und dazu isst du dann gern, und jetzt kommen wir natürlich wieder zum Spaß an der ganzen Arbeit, Torte oder was anderes Süßes. Es gibt da diverse Sachen. Ich habe natürlich alles probiert. Kennst du ja, ne?
Der ganze Weg. Das sieht immer so ein bisschen schlimmer aus, wenn du mit Jochen irgendwo hingehst, weil er bestellt hat nicht ein Stück oder nicht nacheinander, sondern gleichzeitig.
Ich muss ja. Nein, sie meinte, sie können jetzt das essen oder die Friesensäure. Ich sage, ich nehme beides.
Und das meinte ich.
Es war nicht die ganze Karte, aber was ich auch mega abgefahren fand, auf der Karte waren dann noch so Spezialitäten zum Tee, stand da. Und Alkohol ist präsent. Also da gab's Tee mit Branntwein, da gab's irgendwas mit Rum, da gab's Korn auf Zucker, Kräuterschnaps, Asbach uralt, Alter. Also da kann man schon.
Das ist verdammtes Deutschland. Irgendwie Alkohol ist so kulturell, Hauptsache saufen. Saufen geht immer. Also ich will das jetzt, ich möchte das kritisch anmerken. Ja. Das wird immer als Kultur verkauft, ja.
Manche Sachen dann wieder nicht, ne, für die man kontrolliert wird.
Ja, aber egal. Das stimmt.
Aber nein, es waren interessante Varianten teilweise dabei. Ja. Also es klang teilweise ganz spannend. Ich habe das natürlich nicht gemacht, weil ich an dem Tag nach Auto fahren musste. Ich habe mich da jetzt nicht zugeschossen
Schön,
oder so.
Gut, vorbildlich.
Auf jeden Fall. Ja. Ja, nee, das denn schon. Ich fand es auf jeden Fall mega interessant, weil, wie gesagt, es sei nochmal verwiesen auf unsere Ostfriesland-Folge, weil die sehr viel abdeckt von dieser Gegend, was die auch eben Thema wieder Festland statt Inseln, was die zu bieten hat, was man da machen kann, wie schön das da ist und dass man da wirklich eine wundervolle Urlaubszeit auch verbringen kann. Und das fand ich jetzt nochmal so als ja, als Tüpfelchen auf diese kulinarische Reise obendrauf, als wirklich ein Höhepunkt für mich. Interessant, weil das ganz tief in die Seele dieser Sache reingeht. Diese Temo-Szene, da lest ihr auch mal so, wie das zustande kam, wie die Leute da leben. Da gibt es ja auch ganz berühmte Teefirmen, die aus Ostfriesland kommen. Das ist wichtig. Und dieses Ritual, wenn man es schon in Japan dafür Geld ausgibt, dann sollte man sich das auch bitte auch schon hierzulande mal reinziehen, weil es mindestens genauso wertig ist. Das sage ich als Japan-Fan. Es gibt noch andere Teehäuser in Friesland. Die Namen sage ich jetzt nur, die schreiben wir auch auf dem Blog, nur dass ihr es einmal gehört habt. Es gibt ein paar, man muss suchen, aber es gibt wirklich 10 gute oder so. Ich nenne jetzt nicht alle. Es gibt die Teestube beim Feenmuseum in Ilo. Es gibt die Teestube Eiland in Großfeen. Es gibt die Dornumer Teestube, mega Teestube. Also super cool, super gut, guter Kuchen und so. Es gibt den Schlosspark Lütetsburg. Das ist jetzt kein Teehaus, aber wirklich ein sehr gutes Café mit sehr guten Kuchen an so einem schönen englischen Landschaftsgarten gelesen. Also man kann wirklich viel, viel Zeit und auch sich eine schöne Route damit machen. Man muss ja nicht immer nur essen, man kann ja auch einfach nur Tee trinken oder Kaffee trinken. Man kann so schön Ostfriesland erkunden. Vergesst das nicht, es ist eine sehr schöne Gegend, ihr müsst nicht immer auf die Insel.
Ja, ich mache noch einen dazu. Wo ich damals in Leer war, war es Antik-Café und das fand ich super, das Antik-Café in Leer. Ich weiß, ja, cool. Ne? Also ich habe keine Zeremonie gemacht, aber ich habe Torte gegessen, vom Feinsten. Und ist auch drin in der Ostfriesland-Folge.
Fragt die Frau, also wie gesagt, da ist jetzt, ihr könnt nicht die Teezeremonie buchen, ihr könnt klassischen Ostfriesentee trinken, so wie es sein soll, mit all den Bestandteilen, die ich gesagt habe. Aber wenn ihr die Frau nicht ansprecht, nimmt es eine Zeit, dann erklärt sie euch das auch ein bisschen, weil das einfach ihr auch Spaß, das siehst du, also die hat sich gefreut und konnte mir ein bisschen helfen. So, naja. So, und zum Abschluss nochmal eine Gegend, die so nah bei der Grenze ist, dass ich dir jetzt nicht mal genau sagen können, ob es Deutschland oder Niederlande ist, beziehungsweise eine Radtour, die du ja auch gefahren bist in der Ostfriesland-Folge, führt da ja auch durch, die Dollard-Route.
Ja, super.
Ne? Internationale Radtour, wirklich landschaftlich wunderschön, hört euch das an. Ich bin da auch durchgefahren, habe es halt aus einer anderen Ecke entdeckt, weil ich ja, wie ihr schon gemerkt habt, im Auto unterwegs war. Und also jedes Dörfchen in Holland hat natürlich seine Mühle, habe ich das Gefühl. Inzwischen bin ich mir sogar sicher, dass es wirklich fast jedes Dörfchen hat. Aber was ich da auf der Ecke, auf der ich dann noch war, ganz, ganz nah an der Grenze, wie gesagt, also wirklich Deutschland und Holland, Niederlande, was ich da an Gutshäusern gesehen habe, hat mich komplett umgeballert. Wie soll man das erklären? Also Oldamt heißt die Gegend. Diese Gutshäuser, ne, also sind wohlgemerkt eigentlich alte Bauernhäuser. Ne, also so Bauernhäuser in großen Regionen, wo viel, viel, viel Weizen und so angebaut wurde. Das sind fast Schlösser gewesen. Also vor über einem Jahrhundert, kurz zur Erklärung, haben da extrem wohlhabende Bauern halt gewohnt, die durch den Getreideanbau, der damals echt geboomt hat, gerade auf der Ecke, extrem reich geworden sind. Und haben halt diese feudalen Gutshäuser gebaut. Und mich hat das fast an Louisiana erinnert. Deshalb sage ich das als Tipp. Man fährt da wirklich eigentlich aus einem relativ niederländischen, normalen Ort raus und fährt auf einmal halt so eine Straße entlang, wo wirklich diese langen Auffahrten sind, wunderschöne Villen am Ende von diesen langen Auffahrten, Bäume, manchmal auch so ein kleiner Fluss davor. Wunderschön, man kann da Radtouren machen, man kann da wandern, man kann da auch ein schönes Wochenende verbringen, denn man kann in diesen Häusern halt auch schlafen teilweise und auch sehr gut essen. Ich stand irgendwann in so einem englischen Garten mit über 300 Jahre alten Trauerweiden, wurde mir erklärt. Da unter mir war so ein kleiner Weg so, wo man so längs flaniert aus weißen Muschelschalen. Also alles sehr schön, sehr edel, sehr gut gepflegt und so. Mein Hof hieß Hermanns Dijkstra hieß der. Ich weiß nicht, das Haupthaus war so weiß und es war so eine Mischung aus, da waren wirklich Jugendstilverzierungen drauf mit so österreichischen Elementen. Ich habe dann gefragt, die waren alle ganz oft in Österreich im Urlaub, weil die wohl so viel Kohle hatten oder so. Das ist eine ganz bizarre Mischung von so einem Gutshaus und war einfach ein Stück Geschichte. Und was du zum einen Thema Essen da machen kannst, ist diese Zimmer an diesem Hauptgutshaus mieten und da wirklich essen in diesem original eingerichteten Gutshaus, total abgefahren, also wirklich eine Zeitreise. Kann sich da auch rumführen lassen und so. Und im Hinterhaus kannst du auch übernachten. Das ist so ein klassisches B&B. Das ist da noch irgendwie das zweite Haus von diesem Gutshaus wurde halt dazu umgebaut. Und super schöner Ort, toller Eingangsbereich, mega große Zimmer. Kannst du abends sehr, sehr gut essen. Ich habe da witzigerweise das beste Aioli gegessen, das ich je gegessen habe. Ich bin gar nicht so ein Aioli-Fan, weil das auch manchmal sehr schwer ist. Aber das war so frisch irgendwie. Also das haben die richtig gut gemacht.
Kann man auch gut Pommes drin dippen.
Entschuldigung. Und du hast so recht. Nein, Ich hatte so knusprige Kartoffeln. Das hat natürlich völlig gut funktioniert. Ja. Du hast ja recht.
Ja.
Du hast
sorry. Ja. Sorry. Ich kann ja auch nichts dafür, dass ich recht habe.
Was ich als Anekdote noch lustig fand, der Koch und Besitzer, also auch wieder Frau und Mann, Ehepaar, etwas älter als ich, das Ehepaar, sie haben früher in Amsterdam gearbeitet, sie war im Hotel aktiv, in der Hotelbranche und war da auch wirklich bei Sternehotels und so Archiv, hat aber keinen Bock mehr. Und er er war Croupier in Amsterdam, also halt im,
Casino.
Im Casino gearbeitet. Ja. Genau, ja. Beide sind dann raus, weil sie auch halt mal wieder was anderes wollten. Und bevor ich den Nachtisch bekommen habe, Pflaumensorbet, übrigens auch von da, mega lecker, musste ich drum spielen, Alter. Der hat seinen Blackjack-Tisch rausgeholt und ich musste mit ihm zocken. Doch. Das macht der wohl nicht immer, sagt er. Ich meine, er sagt bloß nicht, dass ich das jeden Abend mache, aber manchmal, wenn man Glück hat. Und es sind ja eh nur drei Zimmer. Die wollen das ganz bewusst ganz klein halten. Du sitzt, du lernst die Leute fast eh alle kennen, weil du so eine kleine Familie bist für ein, zwei Tage. Da habe ich mit ihm gezockt. Dann hat er erzählt so, ne, diese ganzen Tücken des Spiels und was für Leute da wie viel verloren haben und dass er da irgendwann raus wollte. Und jetzt sind sie halt da. Er spielt halt noch mit Leuten, natürlich nicht um Geld, sondern halt um Spielgeld,
um Sorbet.
Halt um Alter, ich habe verloren, habe es trotzdem gekriegt. Ja, machen wir uns nichts vor. Also, alles auf Rot verloren und dann Pflaumensorbet. Das war ein sehr schöner Abend, sozusagen Pech im Spiel, Glück im Essen. Das wollte ich noch erwähnt haben, weil das auch noch so, das ist auch noch da. Das liegt praktisch, wir reden von Friesland, Groningen und Ostfriesland und du hast diese drei Regionen, die über die Niederlande und Deutschland erstreckt sind und die man gar nicht so vielleicht so auf dem Schirm hat bei den Mainstream-Zielen. Und ich habe super gegessen, super gepennt, super, extrem viele super spannende Leute allen Schlags kennengelernt auf beiden Seiten der Grenze. Bisschen Abenteuer, weil ich auch wirklich Neues entdeckt habe, auch kulinarisch, Grenzen überschritten, wie gesagt, Mittagsessen in Holland, Abendsessen in Holland, nachmittags Tee und Kuchen in Deutschland, hätte auch auf beiden Seiten einfach bleiben können, 8 Tage. Ja, also wunderschöne Zeit auf einer Ecke und in einer Zeit, es war wie gesagt so Spätherbst, die beide alle, die alle gar nicht so nach Urlaub schreien oder so ein klassisches Ziel sind, sondern einfach mich
cool
frohlockend zurückgelacht haben. Ich weiß nicht, ich hab mir in diesem B&B habe ich mir so eine Rapsseife gekauft, so eine regionale Seife aus Raps. Ich dachte so, Gott, nimm mit, ist gelb, Andenken. Der Geruch erinnert mich bis heute, die wird jetzt die nächsten Tage leer sein, erinnert mich immer noch daran. Immer wenn ich diese Seife benutze, freue ich mich und denke an diese Tage und habe gedacht, gut, dass ich das gemacht habe.
Wie schön. Und du bist den ganzen Weg gegangen, Jochen, was uns alle sehr, sehr freut.
Für dich.
Was mich, erstmal habe ich jetzt total Bock auf alles Essen. Ich lerne, wir müssen öfter, noch öfter über Essen sprechen und vielleicht ganze Essensfolgen machen. Wenn ihr das auch so seht da draußen, wie gesagt, wir sind ja keine Einbahnstraße. Dann meldet euch, was ist euer Lieblingsessen, über welches Essen sollen wir mal reden und welches Essen sollen wir mal essen. Das finde ich spannend. Zweitens, wo ich auch jetzt, wenn wir jetzt fertig sind, nochmal drüber nachdenken möchte, ist, du hast erzählt, du hast so viele Paare getroffen, was du gesagt hast, die aus der Stadt kamen und irgendwie auf dem Land gelandet sind. Finde ich auch ein spannendes Thema. Dass sich irgendwann Menschen, mal gucken, wann das bei uns kommt, weil wir ja mitten in der Stadt in Köln leben, das ist ja so unser Headquarter, dann wir auch sagen, also ich kann das bei mir nicht vorstellen, weil ich komme vom Land, ich bin vom Land in die Stadt und ob irgendwann wie bei einer Pommes, die meine Synapse mal durchschlägt und sage, ich will jetzt auch aufs Land oder das fand ich sehr spannend, ne, weil das ist ja eine Beobachtung, das hat sich ja durchgezogen durch diese, durch deine ganze kulinarische Reise, die du gemacht hast. Das finde ich total spannende Aspekte jetzt zum drüber nachdenken und ich bin auch wieder überrascht. Ich war ja auch da oben eher in Ostfriesland und wir waren ja so in einer ähnlichen Region, nicht weit voneinander weg und wir haben es ja beide als schön erlebt und spannend und überraschend und das hätte ich von dieser Region vorher gar nicht gedacht. Ne? Also das ist auch wieder, immer wieder wird man auf dieser Welt in den kleinsten Ecken, und sie müssen gar nicht weit weg sein von zu Hause, immer wieder überrascht mit neuen Dingen, mit neuen Eindrücken und mit neuer Lust da wieder hinzufahren. Das ist nicht nur wegen deiner Rapsseife, sondern diesen ganzen Geschmäckern und Gerüchen und die tollen B&Bs, von denen du erzählt hast. Das klingt toll. Vielen, vielen Dank, Jochen, für diese kulinarische Reise in die Niederlande und auch den Tee aus Friesland.
Ja, also mehr als gerne. Sag Bescheid, wenn ich nochmal hin soll. Ja,
wir sprechen darüber, wer als nächstes hin darf.
Ja.
Ihr Lieben, ich will zum Schluss euch noch an unsere Freunde und Freundinnen von der Geosaison verweisen. Die haben nämlich auch ein tolles Heft. 2021 Winterzauber, Schnee von heute. Alles drin, coole Tipps für den Winter, also wirklich für den Schneewinter auch, also von Rodeln, Wandern und Sterne gucken ist da alles bei, aber auch so, das fand ich total super im Heft, so Ideen, da wäre ich auch nie drauf gekommen. Der Dezember ist ein Monat, wo die Trüffelsaison in der Provence startet.
Oh.
Ne? Das hat man ja nicht auf dem Schirm. Ich habe mit Trüffel verbinde ich auch immer irgendwie was Warmes oder so. Aber nee, ein Drittel der französischen Ernte, die wird in der Provence, die kommt jetzt raus und wird da auch gleich verkauft und dann oder auch versteigert. Das ist ja, Trüffel ist ja auch so ein ganz spannendes Geschäft bis ins Mafiöse rein. Das habe ich in der Geosaison gelernt. Und wo wir jetzt gerade schon im Norden von Europa sind, also in den Niederlanden und Norddeutschland, im Heft auch ganz toll drin ein Hotel in Stockholm. Weil wir jetzt auch bei Unterkünften waren. Mhm. Wir haben ja auch eine Stockholm-Folge gemacht dieses Jahr, die wir euch auch empfehlen wollen. Ich habe damals im No-Fo-Hotel geschlafen in Södermalm. Auch ein tolles, unabhängiges Hotel, keine Kette, deshalb empfehlen wir es ja auch. Und es gibt noch ein Hotel, das ist ein bisschen exklusiver, aber es klingt total spannend. Das ist eins der wahrscheinlich der stylischsten und coolsten Hotels auf der Welt. Kostet jetzt aber nicht 1.000 Euro die Nacht oder so. Etem heißt es und das wird vorgestellt und das klingt so, so spannend, man möchte sofort hin. Also Stockholm spielt da eine Rolle und Winter, es ist wieder ein tolles Heft und hinten drin ist wieder unsere Kolumne Jochen Schliemann, den kenne ich aus dem Podcast, das gibt es so in diesem Internet und auch irgendwie so auf Smartphones oder so. Man kann es nicht auf dem Fax hören, aber im Internet und im Smartphone gibt es so Apps, da kann man Podcasts hören und da ist Jochen Schliemann bei von Reisen, Reisen und der ist in Kenia unterwegs. Lasst euch überraschen, es ist wieder ein schöner Perspektivwechsel, den dieser Jochen Schliemann da aus der Hauptstadt Nairobi uns näher bringt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer seid darauf hingewiesen, wenn ihr neu seid, vielleicht das zum ersten Mal hört, uns gibt es auf Instagram, auf Facebook, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da folgt, uns auf Spotify folgt oder es gibt auch Apple Plus, da gibt es ein paar Sonderfolgen für so einen kleinen Monatsobolus, 2 Euro kostet 1,99. Das klingt besser, der Verkauf. Sorry, ich verkaufe es schlecht, Jochen. Für 1,99 im Monat gibt es ja immer noch zwei kleine Sonderfolgen. Das hilft uns, diese ganze Reisen-Reisen-Company da am Laufen zu halten und weiter zu reisen und mit euch zu reisen, für euch zu reisen. Wir freuen uns sehr. Steckt uns Sterne gerne, wenn euch das gefällt. Wenn euch was nicht gefällt, dann bevor ihr irgendwo nur einen Stern gebt, meldet euch bei uns. Vielleicht können wir euch noch überreden, es nicht zu tun.
Mit dem Eierballen.
Oder wir bewerfen euch mit Eierballen. Wir werden sofort aggressiv und so. Das ist so unsere Art.
Absolut, ja.
Und wie gesagt, auf dem Blog ist alles nochmal aufgelistet. Die Julia, unsere Blog-Chefin, schreibt da immer nochmal tolle Add-ons dazu. Ja, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns und sagen nochmal Danke.
Bis bald, Ahoi und gute Reise.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Listen to this Acast show ad-free on Amazon Music with your Prime membership or subscribe wherever you get your podcasts.